Vergiss dein Nicht. Als sie es mir sagte, dachte ich, jetzt ist alles vorbei. Ich war so entsetzt, so vernichtet, dass ich nicht einmal weinen konnte. Durch das Fenster im Sprechzimmer konnte ich nach draußen blicken. Wohnsiedlung, Park. Am Himmel, der von Vogelschwärmen getupft war, standen feiste Regenwolken. Die Neurologin war eine junge, müde aussehende Frau mit strengem Pferdeschwanz, Arztkittel und einem Stethoskop, das mich an eine Würgeschlange erinnerte. Ich wollte es nicht glauben. Und eigentlich konnte ich das auch nicht glauben. Ich? Alzheimer? Das klang so abwegig, dass ich glaubte, die hätten bei einer dieser vielen Untersuchungen einen Fehler gemacht. Etwas falsch gemessen oder Ergebnisse vertauscht. Es gibt schließlich auch Ärzte, die nehmen den Leuten aus Versehen das falsche Bein ab. Ich? Alzheimer? Absurd. Mir ging es doch gut. Ich konnte mich problemlos um mich selbst kümmern. Mutti, du bist immer so vergesslich in letzter Zeit. Mutti, du hast schon wieder dein Jäckchen auf links. Mutti, das muss sich ein Arzt anschauen, dass Marthe immer den Teufel an die Wand malen muss. Vor 2 Jahren dachte sie auch, das Muttermal an meinem Hals sei Hautkrebs. Und jetzt ein bisschen Altersvergesslichkeit. Und sie schreit, dement, dement. Ich verließ die Praxis mit einem schlechten Gefühl. Ich versuchte mir einzureden, dass es an den dunklen, bedrohlichen Wolken lag, die den Himmel bedeckten. Immerhin war ich mit dem Fahrrad hier. Mein Magen fühlte sich flau an, hob und senkte sich beim Fahren. Aber es war nicht die Anstrengung, die mein Herz wie einen kleinen Vogel flattern ließ. Und es war nicht der beißende Fahrtwind, der mir die Tränen in die Augen trieb, auch wenn ich mir wünschte, es wäre so. Ich weiß nicht mehr, wie ich es nach Hause geschafft habe. Aber ich weiß, dass ich erleichtert war, als ich die Tür öffnete. Seit dem Tod meines Mannes lebte ich allein. Normalerweise fühlte ich mich in unserer Wohnung ein wenig einsam. Aber heute empfand ich es als Gnade, dass mich niemand fragte, wie es mir gehe. Ich war in den Schutt gekommen. Kalt und klamm klebten mir die Sachen am Körper. Meine mit Regenwasser vollgesogenen Schuhe quietschten. Ich tropfte den Läufer im Flur voll. Ich setzte mich auf das Sofa und betrachtete die Fotos an den Wänden, um mich zu beruhigen. Mein Mann Emil, ich und Marthe zwischen den frisch gepflanzten Rosenbüschen. Der Garten war Emils ganzer Stolz. Marthe auf der Kinderstation und Emma so klein in ihren Armen. Marthe bis zum Bauchnabel im Meer. Ihr erster Badeanzug müsste noch auf dem Dachboden liegen. Das Schrillen des Telefons ließ mich aufschrecken. Ich war noch immer durchweicht, zitterte vor Kälte, eigentlich hätte ich mich umziehen müssen. Marthe stand auf dem Telefondisplay. Emma hatte ihre Nummer eingespeichert. Zuerst überlegte ich, es einfach klingeln zu lassen. Hätte Marthe mich nicht gedrängt, wäre ich nie zum Arzt gegangen, wäre dieses Wort nie gefallen. Eigentlich hätte sie verdient, dass ich den Stecker zog und sie in Ängsten überließ. Ich nahm trotzdem ab. Was blieb mir auch anderes übrig? Hallo Mutti! Marthe klang ziemlich erleichtert. Marthe! Ich überlegte, was ich sagen sollte, wollte nicht darüber sprechen, wusste aber auch nicht, was ich sie fragen oder ihr erzählen könnte. Ich bin kein Mensch, der die Stille mit Geschwätz füllen muss. Alles, woran ich denken konnte, war dieses Wort. Wir schwiegen uns an. Und dann weinte Marthe. Es begann mit Lappalien. Ich verwechselte Namen von Freunden, Verwandten und Nachbarn, ließ Mahlzeiten aus, weil ich vergaß, dass ich noch nicht gegessen hatte. Als mir die Gasgesellschaft den Strom abdrehte, weil ich die Rechnung verlegt und nicht bezahlt hatte, fiel das Wort Heim zum ersten Mal. Ich wehrte mich lange dagegen. Dachte, ich könnte in meiner Wohnung leben, bis es vorbei ist. Aber einer meiner Nachbarn, der Peer, lebte auch allein. Er ist in seinem Badezimmer gestürzt. 2 Tage lag er auf dem Fußboden, bis ihn jemand gefunden hat. Das wollte ich nicht. Meine Enkeltochter Emma ist seit Wochen der einzige Mensch, den ich wirklich um mich haben will. Weil Emma mit mir genauso umgeht wie früher. Wie mit einer Erwachsenen, nicht wie mit einem Kind. Wir sitzen gemeinsam auf dem Balkon meines Zimmerchens, genießen die Wärme, trinken eine Plörre namens Kaffee und plaudern. Ich will, dass Emma jenes Buch liest, das ich in ihrem Alter 5-mal hintereinander verschlungen habe. Emma ist begeistert. Ich gehe in das Zimmer und halte mich an der Stuhllehne fest, bis sich meine Augen an die Dunkelheit gewöhnen. Als die tanzenden Flecken vor meinen Pupillen verschwinden, stutze ich. Die Wände meines Zimmers sind nackt, genauso der Nachttisch und die Fensterbänke. Wo sind meine Regale? Wo sind all meine Bücher hin? Es dauert einen Moment, bis mir einfällt, dass ich meine Bücher nicht mitnehmen konnte. Ich muss weinen. Mir ist das alles peinlich und zuwider. Oma, wein doch nicht. Ich bin noch da. Emma nimmt meine Hände und streicht sanft über meine Knöchel, bis ich mich beruhigt habe. Und dann mustert sie mich ernsthaft. Oma, so kannst du doch nicht weitergehen. Die sperren dich hier weg wie in einer Gruft. Seit du hier bist, heulst du nur noch. Ach, Emmy, Liebchen, sage ich und seufze. Was soll ich machen? Allein schaffe ich es nicht. Emma drückt meine Finger etwas zu fest. Ich blicke in ihr liebes Gesicht und muss lächeln. Sie hat meine Augen, meine Nase. Ich hoffe so sehr, dass ihr das, was mit mir geschieht, erspart bleiben wird. Momentan geht's dir noch gut. Du kannst doch nicht hier drin vor dich hinsumpfen und auf den Tod warten wollen, oder? Ich gucke vom Balkon in den Innenhof hinab, wo Menschen, runzlig wie Rosinen, gemessenen Schrittes spazieren. Freigang im Hof. Bei manchen kann man nicht erkennen, wo sie aufhören und die Gehhilfen anfangen. Oh Gott, japse ich, als wir über die Autobahn brettern. Schon 20 Kilometer von langsam kauen, langsam gehen, Erwachsenenwindeln und sich nicht wehtun entfernt. Ich klammere mich mit beiden Händen am Deckengriff fest. Trotzdem ist es großartig. Wir fahren einfach irgendwo hin, ich hab's schon wieder vergessen. Ich bin müde. Draußen dämmert es schon zur Nacht. Der Himmel leuchtet im Sonnenuntergang, grellrot und orange und golden. Sieht schön aus. Die Landschaft, die an uns vorbeizieht, strahlt in diesem wunderbaren, warmen Licht. Als ich aufwache, stehen wir auf einem Parkplatz. Und durch die Windschutzscheibe fällt das erste blasse Licht des Morgens. Panik befällt mich. Wie bin ich hier gelandet? Warum hocke ich auf einem Autositz? Und weshalb tut mir alles so weh? Wo sind wir? Was war los? Wo ist Emma? Ich öffne die Tür und schäle mich aus meinem Sitz. Sämtliche Knochen und Gelenke ächzen, meine Muskeln brennen. Schlaftrunken tapse ich ein bisschen auf dem Parkplatz herum. Wo ist Emma? Wieso bin ich nicht im Heim? Wind kommt auf. Die Brise zerzaust mich. Ich schmecke das Salz, die Frische der kühlen Morgenluft. Es ist noch diesig, ein milchiger, nebliger Morgen und alles sieht wie unter einem Dunstschleier verborgen aus. Trotzdem kann ich ausmachen, wo der Parkplatz endet, nur ein kleines Stück von hier. Vom Teerdeck des Parkplatzes trete ich auf einen kleinen Steg aus Holzplanken, der sich durch Büsche und mageres Gras windet, um in geringer Entfernung zwischen Dünen aus feinem, cremefarbenem Sand zu verschwinden. Der Salzgeruch im Wind ist stärker geworden und ich atme tief ein, tief aus und gehe weiter. Durch die Büsche hin zu den Dünen. Die Planken knarren leise unter meinem Gewicht. Ich gehe schneller, immer schneller, und mein Herz klopft so sehr, als wollte es mir aus der Brust springen. Ich glaube, wenn ich nicht so alt wäre, würde ich rennen. Von einer Sekunde auf die andere endet die Dünenlandschaft, und vor mir breitet sich, flaschengrün und ruhig wie ein Spiegel, das Meer aus. Ich bücke mich, um mir die Stoffschläppchen auszuziehen, und lasse sie einfach liegen. Der Weg hierher hat mich schon ein bisschen geschafft. Aber ich werde wacher, meine Muskeln entspannen sich. Bis zur Brandung gehe ich, und dann noch ein Stückchen ins Meer hinein. Bis zu den Knöcheln. Das Wasser ist eiskalt, schön frisch. Ich grabe meine Zehen in den Schlick. Langsam verzieht sich der Dunst des Morgens. Die Wolkendecke, die am Himmel hängt, reißt stellenweise auf, gibt kleine, vom Sonnenaufgang zart rosa gefärbte Stückchen des Himmels frei. Ich lege den Kopf in den Nacken und genieße das Licht auf meinem Gesicht, den Salzwind und die sanften kleinen Wellen, die gegen meine Unterschenkel schwappen. Oma, hier bist du! Emmas Stimme. Ich blicke über meine Schulter zum Steg und da steht Emma, genauso zerknittert aussehend, wie ich mich fühle, mit einer Tüte Brötchen in der einen und einem Becher Kaffee in der anderen Hand. Lass frühstücken, sagt sie, gähnt und lächelt. Wir sitzen an der Wasserlinie, die Füße im Meer, kauen an unseren Schrippen und beobachten, wie sich die Wolken langsam verziehen, die Fischerbötchen draußen über die See gleiten und die Möwen sich aufmachen, um sich Beifang zu erbetteln. Ich schließe die Augen. Vom Meer weht ein beißender Wind, der Graupelkörnchen mit sich trägt. Aber meine Hände sind warm in den Taschen seiner Wolljacke. Wir kennen uns noch nicht lange. Es ist unser erster gemeinsamer Ausflug. Doch jede Berührung, jedes Wort fühlt sich vertraut an. Er reicht mir Tee aus der Thermoskanne. Das ist sehr lieb von dir, Emil. Emma, sagt sie. Emma, wiederhole ich. Emma, mit meinen Augen und meiner Nase und den Sommersprossen, der Zahnlücke und Emils fröhlichem, breiten Lächeln. Ich muss weinen. Ist schon gut, sagt sie. Alles ist gut. Danach sitzen wir noch ein Weilchen am Strand, beobachten die Möwen und die Boote. Emma hat ihren Arm um meine Schultern gelegt. Bevor wir aufbrechen, schreibe ich mit dem Zeigefinger meinen Namen in den Sand. Als wir den Strand verlassen und zurück zum Auto gehen, hat die einsetzende Flut ihn längst fortgewaschen. Den restlichen Tag verbringen wir an der Küste, Erinnerungen sammeln. Emma kauft an einem Kiosk einen kleinen blauen Lenkdrachen, den wir am langgestreckten, flachen Strand steigen lassen. Der Drache fliegt gut. Er hat einen kleinen Stoffstreifen als Schweif, der lustig im Wind flattert. Ich sehe zu, wie die salzige Brise ihn höher und höher trägt, als Emma Leine gibt. Als wir uns am Drachen satt gesehen haben, packen wir ihn ein und gehen Muscheln sammeln. Wir finden so viele, dass ich mich kaum entscheiden kann, welche ich am liebsten mitnehmen will. Da gibt es kleine, rundliche Herzmuscheln mit Rillen in der Schale, die man mit dem Finger so schön nachfahren kann. Miesmuscheln, deren Inneres in allen Farben des Regenbogens glänzt, lange, scharfe Schwertmuschelschalen und die kleinen, rundlichen Häuser der Wellhornschnecken. Die Häuschen mag ich besonders gern, mit Seepocken verkrustet und so offensichtlich abgenutzt. Und wenn man sie ans Ohr hält, kann man das Meer hören. Emma sagt, Meer to go. Gegen Abend packen wir zusammen. Wir stinken nach Tang und Schlick, Muscheln und Salz. Als wir in Emmas Auto steigen, verschmieren wir die Polster mit halb eingetrocknetem Nordseeschmodder. Die Muscheln ruhen in einer Kiste auf meinem Schoß. Eine hübsche kleine Dose, auf der ein Anker abgebildet ist. Emma hat sie für mich gekauft. In der Dose stoßen Wellhornschneckenhäuschen, Sepiaknochen und Schwertmuscheln klackernd aneinander, als ich mich Emma zuwende. »Gib mir deine Hand«, sagt sie. Aus ihrer Tasche kramt sie einen Marker und neigt konzentriert den Kopf, um mir etwas in die Handfläche zu schreiben. Die Filzspitze des Stifts kitzelt auf der Haut und quietscht ordinär. »Schau«, sagt sie. In fetten schwarzen Lettern steht auf der faltigen, dünnen Haut »Sophie Vogt«, mein Name. Die Erinnerungen an diesen Tag sind verschwommen, aber die Kiste mit den Muschelschalen und dem Sepiaknochen habe ich noch. Manchmal nehme ich die Schalen heraus, betaste sie und höre mir das Meer an, wenn ich traurig werde. Meine Verwandten kommen oft zu Besuch, um mit mir Kaffee zu trinken, zu reden und mich aufzuheitern. Ich schätze ihre Bemühungen sehr, allerdings ist Emma das einzige Gesicht, das aus dieser Masse heraussticht. Ich mag es, wenn Emma kommt. Sie hält meine Hand und redet mit mir. Selbst wenn ich nicht alles verstehe und kaum etwas von dem behalte, was sie sagt, bin ich glücklich, wenn sie da ist. Oft habe ich Schmerzen. Ich bin müde. An manchen Tagen komme ich nicht einmal aus dem Bett. Dann liege ich nur da und denke an den Lenkdrachen am Meer. Ich muss auf die Toilette, kann aber nicht aufstehen. Ich weiß nicht, wo die Toilette ist. Ich rufe, aber niemand kommt. Erst hinterher fällt mir ein, dass ich eine Schwesternklingel habe. Später kommt jemand, um sauber zu machen. Mir ist das alles sehr peinlich. Ich bin so wütend, dass mich Emma heute nicht besuchen kommt, dass ich hässlich zu der Frau bin, die mein Bett frisch macht. Danach schäme ich mich dafür, bin aber wütend, dass Emma mich nicht sehen will. Emma ist nicht da. Ich habe Angst. Draußen knallen die Geschütze, es ist wieder Krieg. Ich höre, wie sie schießen und Bomben abwerfen. Ich verkrieche mich unter der Bettdecke und bleibe dort. Auch dann noch, als am nächsten Morgen eine Schwester kommt und mir ein frohes neues Jahr wünscht. Ich habe Angst. Heute ist eine nette junge Frau mit rotem Haar zu Besuch. Sie sagt, sie heiße Emma. Wir trinken Tee. Sie redet mit mir und nimmt meine Hände in ihre. Ihre Hände sind warm. Ich mag Emma. Heute ist eine nette junge Frau mit rotem Haar zu Besuch. Wir trinken Tee. Sie redet mit mir. Ich mag sie. Heute ist eine nette junge Frau mit rotem Haar zu Besuch. Wir trinken Tee. Heute ist eine nette junge Frau mit rotem Haar zu Besuch. Heute ist eine nette junge Frau zu Besuch. Heute ist eine Frau zu Besuch. Heute ist jemand zu Besuch. Heute ist. Heute.